es ist unheimlich beklemmend, weil es erinnerte mich so an die Zeit des Kalten Kriegs. Der sogenannte eiserne Vorhang, der stand buchstäblich vor mir. Ich habe nicht gesehen, ob auf der anderen Seite eine Person ist.
Es ist die Grenze zwischen Litauen und Kaliningrad und damit NATO-Außengrenze. ARD-Korrespondent Christian Blenker nimmt uns in dieser Folge genau dahin mit, nach Litauen. In ein Land, aus dem die Warnungen vor Russland schon lange sehr scharf in den Rest der EU schallen. In ein Land, eingeklemmt zwischen Putin und seinen Verbündeten aus Belarus, in dem alles auf dem Spiel steht, für die Menschen vor Ort, aber auch für die NATO und den Westen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 3. April.
Ich bin nach Litauen gereist. Wir fliegen nach Vilnius, setzen uns ins Auto und fahren da los, diesmal Richtung Westen. Und dann merkt man schon, die Gegend verändert sich. Es wird immer ländlicher, es immer weniger Häuser, eigentlich gar nichts. Irgendwie so nach einer Autostunde war das so ein Niemandsland. Man sieht so ein paar Äcker, aber das war's. Und dann sind wir nach Vištytis gefahren. Das ist eine ganz kleine Stadt. Ich würde eigentlich eher so ein Dorf sagen. Und als ich da ankam, dachte ich, oioioi, hier ist aber lange nichts passiert. Also Häuser, die so richtig verfallen sind, wenige Menschen auf der Straße, so alte Bauernhöfe, die aber irgendwie ein bisschen leblos aussahen. Also irgendwie keine sehr ansprechende Gegend. Aber in dieser Stadt gibt es eben eine Grenzstation, die diese Grenze zwischen Litauen und der Exklave Kaliningrad bewacht.
Warum warst du an dieser Grenze?
Also, das ist ein besonderer Punkt, wenn man sich die Karte vergegenwärtigt. Im Westen liegt die russische Exklave Kaliningrad und im Osten liegt der Verbündete von Russland, Belarus.
Falls ihr gerade keine Karte zur Hand habt, Kaliningrad, diese russische Exklave, liegt an der Ostsee und ist umschlossen von Polen und Litauen. Es gibt also keine direkte Landverbindung zwischen Russland und Kaliningrad, sondern alle Wege führen durch Polen oder Litauen.
Also Litauen wie die anderen baltischen Länder, Lettland und Estland, gehören ja seit 20 Jahren zur EU, aber auch zur NATO.
Mit weitreichenden Entscheidungen hat die NATO einen neuen Abschnitt in ihrer Geschichte eingeleitet. Auf dem Gipfeltreffen in Prag beschlossen die Staats- und Regierungschefs die Aufnahme von 7 neuen Mitgliedstaaten.
Today we proudly welcome Bulgaria,
Bulgarien,
Estonia,
Estland,
Latvia,
Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien.
Slovenia, we welcome them into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization.
Deswegen ist dort, wo ich hier hingefahren bin, die Außengrenze der Europäischen Union und eben auch die sogenannte Ostflanke der NATO. Und in Vištytis liegt ein Steinwurf entfernt die russische Exklave Kaliningrad. Und in Gedankenspielen von Sicherheitspolitikern kommt oft dieses Szenario vor, dass sollte Russland Litauen angreifen, gemeinsam mit dem Verbündeten Belarus, dann wären diese drei baltischen Länder, NATO-Länder, von den anderen NATO-Ländern abgeschnitten. Das hat einzig und allein was mit der geografischen Lage dieser verschiedenen Länder zu tun, aber ein hochspannender Ort und deswegen bin ich dorthin gefahren.
Grenzen können ja ganz unterschiedlich aussehen. Manche sieht man gar nicht, an manchen gibt es Mauern oder Stacheldraht. Wie sieht diese Grenze aus?
Ja, ich bin ja, wie vielleicht viele, geprägt von einem grenzenlosen Europa. Ich bin immer munter über die Grenzen gefahren, nach Frankreich oder sonst wohin und bin nicht kontrolliert worden und habe diese Grenze eigentlich gar nicht wahrgenommen. Mhm. Und an dieser Ecke Europas sieht es eben komplett anders aus. Da gibt es eine Grenze und zwar eine ziemlich große. Ich habe mich mit zwei Grenzbeamten getroffen, Eidas und Raimundas. Die arbeiten da schon seit 30 Jahren.
Die
waren dick eingepackt mit ihren Schutzklamotten. Über der Schulter hing eine Maschinenpistole und da laufen die Tag ein, Tag aus entlang der Grenze, die ein riesengroßer Zaun ist, 3 Meter groß. Dann oben ist noch so Stacheldraht drauf und es ist eigentlich, ich würde schätzen, alle 20 Meter ein Pfosten aufgestellt, auf der eine Kamera montiert ist. Und das Besondere finde ich eben, man sieht nicht, was auf der anderen Seite vor sich geht, weil ganz viel Sichtschutz auch aufgebaut wurde auf der russischen Seite. Dort will man offenbar nicht, dass man Aktivitäten auf der anderen Seite sieht. Es ist unheimlich beklemmend, weil es erinnerte mich so an die Zeit des Kalten Kriegs. Der sogenannte eiserne Vorhang, der stand buchstäblich vor mir. Ich habe nicht gesehen, ob auf der anderen Seite eine Person ist. Und im Übrigen, die Grenzschützer, mit denen ich unterwegs bin, die haben mir das genauso erzählt. Die haben auch keinen Kontakt zu ihren Kolleginnen und Kollegen auf der anderen Seite. Also irgendwie sehr, sehr unbehaglich, sehr, sehr beklemmend, da unterwegs zu sein. Die Grenzbeamten dort sagen, das ist eine sehr angespannte Situation. Und selbst für die alten Hasen, die beiden Grenzbeamten Aidas und Raimundas, ist es spürbar gewesen, dass die Situation sich auch an dieser Grenze sehr geändert hat.
Was genau hat sich geändert?
Also so richtig haben sie die Karten nicht auf den Tisch gelegt. Die haben mir aber schon angedeutet, hier passiert sehr viel. Wir haben mehr Beamten eingestellt, als es früher waren. Es sind auch einige Grenzstationen geschlossen worden. Also die Grenze zwischen Litauen und Belarus ist nur noch an wenigen Punkten passierbar. Man fasst die Kräfte zusammen. Und ganz stolz hat der Chef der Grenzwache dann eben gezeigt, hier, schau mal, was wir alles sehen können. In der Regel sind es natürlich viele Tiere, ne? Aber du kannst dem Karnickel sozusagen ins Gesicht gucken. So gut ist die Qualität dieser Bilder. Und auch der Chef der Grenzwache sagt, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine können wir uns auch hier nicht sicher sein. Es ist kein besonders angenehmes Gefühl, immer darauf zu warten, was macht die andere Seite. Kann das jetzt auch bei uns passieren? Also so richtig psychologischer Druck, würde ich mal sagen. Gleichzeitig antwortet so ein Grenzbeamter natürlich reflexartig. Wir sind aber auf alles vorbereitet.
Hast du denn mit der russischen Seite, mit der anderen Seite mal gesprochen? Ist das eigentlich möglich?
Nee, ist es nicht. Aber es gibt einen Zug, der zwischen Moskau und Kaliningrad fährt. Und das Besondere ist, das ist ein reiner Transitzug. Also ich bin zu einer Bahnstation gefahren. Das war spät abends, ungefähr 21 Uhr, stockdunkel. Dann ist dieser Zug da auf diesem Bahnhof gefahren. Plötzlich kommen Grenzbeamten aus der Bahnhofsstation und gehen in diesen Zug rein mit so, ja, sah aus wie so ein Laptop und haben jeden Fahrgast kontrolliert. Und ich habe mir später erklären lassen, das machen die litauischen Behörden zweimal. Einmal, wenn der Zug aus Russland in Litauen ankommt und bevor, ein zweites Mal, er dann in die Exklave Kaliningrad fährt und das Ganze natürlich auf dem Weg zurück. Und ich habe die Menschen gesehen im Waggon, die mich angeguckt haben. Manche haben mir gewunken, ich konnte aber nicht mit ihnen reden. Sie dürfen auch nicht aussteigen. Ein bisschen so wie der Transitzug in Zeiten der BRD in der DDR. Also wenn man nach West-Berlin wollte, gab es so einen ähnlichen Zug. Man fährt so aus der russischen Perspektive ein bisschen durch das EU-Niemandsland. Und das fand ich ein ganz komisches Gefühl, weil menschlich würde man sagen, man geht doch mal rein und sagt Hallo, ist aber nicht mehr möglich. Die sind eine Stunde da festgehalten worden und kontrolliert worden und dann erst konnte der Zug weiterfahren. Die beiden Grenzbeamten, mit denen ich da unterwegs war, die konnten mir auch so ein bisschen erzählen, was sich in der Zeit verändert hat. Also als die vor 30 Jahren angefangen haben, haben sie mir erzählt, da konnte man die Grenze fast gar nicht wahrnehmen, weil da irgendwie kaum große Grenzpfosten standen. Mittlerweile ist alles hochgerüstet und sie sind endlich ordentlich ausgestattet. Litauen hat insbesondere nach der russischen Annexion der Krim und dem Angriff Russlands auf der Ukraine sofort umgeschaltet an den Grenzen und hat massiv Geld reingesteckt, weil der Gedanke dahinter ist, wenn Russland das mit der Ukraine macht, können wir nicht mehr davon ausgehen, dass wir geschützt sind. Das ist auch im Baltikum theoretisch möglich. Deswegen müssen wir uns schützen. Und deswegen hat Litauen eben versucht, seine Grenzanlage massiv auszubauen und überwacht das Tag ein, Tag aus. Ich glaube, wir in Deutschland, wir neigen dazu, die Zeitrechnung immer so zu beginnen, der Angriff Russlands auf die Ukraine vor 2 Jahren. Im Baltikum hört man oft eine andere Zeitrechnung, nämlich da geht der Krieg für die Menschen dort in der Ukraine schon 2014 los. Als Russland die Krim annektiert hat, hat man dann diese Investitionen in die eigene Grenzanlage begonnen. Und der Ruf nach Hilfe und weiterem Schutz im Baltikum, weil die Menschen sich dort unheimlich verwundbar fühlen, der wurde da ziemlich laut seit dieser Zeit.
War das eine abrupte Veränderung? Wie war denn da sonst das Verhältnis zu Russland?
Ich will jetzt kein Geschichtsreferat halten, aber so ganz grob kann man sich merken, dass die baltischen Länder eigentlich immer so ein Spielball der Mächte waren. Das hat früher mal zum Russischen Kaiserreich gehört, Litauen, 1918 dann die erste Unabhängigkeit, dann kam der Zweite Weltkrieg, dann erst die Rote Armee, dann die deutsche Wehrmacht, dann wieder die Rote Armee. Also über Jahrzehnte ist dieses Land, was eigentlich immer unabhängig und frei sein wollte, besetzt worden. Und vor allen Dingen die Zeit, als Litauen zur Sowjetunion gehört hat, ist sehr, sehr prägend für ganz viele Menschen. In ganz vielen Familiengeschichten gibt es eine Großmutter, eine Tante, einen Onkel, die verschleppt worden sind von den Sowjets damals nach Sibirien. Und das ist wirklich im kollektiven Gedächtnis. Und 1990 gab es dann die Unabhängigkeitserklärung Litauens. Man wollte frei sein, man wollte endlich das eigene Land sein. Dann hat noch einmal die Sowjetunion versucht, das Ganze zu unterdrücken. Ist wirklich mit Panzern in die Hauptstadt nach Vilnius gekommen und haben sich Menschen ohne Waffen, ohne nichts, einfach vor diese Panzer gestellt und haben die Aggression so unterdrücken können. Und dann folgte eben der Weg Richtung Westen, also vor 20 Jahren in die EU. Das war politisch wichtig für die Litauer und aber eben auch gleichzeitig in die NATO, weil sie ihnen gesagt haben, wir kennen unsere Geschichte. Wir wollen, dass sich das nie wieder wiederholt, dass eine andere Macht uns besetzt, uns die Freiheit nimmt. Deswegen wollen wir in die NATO. Also eine unheimlich starke Triebfeder.
Also es gibt diese Erfahrung in Litauen, dass aus Russland Panzer kommen, um das Land einzunehmen. Und das ist also noch gar nicht so lange her.
Genauso ist es. Und wir arbeiten als Journalisten in den Ländern ja niemals alleine. Wir arbeiten seit vielen, vielen Jahren mit unserem Producer Albinas Pilipauskas zusammen. Der hat das damals tatsächlich erlebt. Er hat damals schon für die ARD gearbeitet, als die Sowjets mit ihren Panzern eingerückt sind nach Vilnius und die Menschen versucht haben, den Fernsehturm zu verteidigen und ihre Freiheit zu verteidigen. Und er, wie aber auch alle anderen Menschen in Litauen sagen, das war eine prägende Zeit. Und deswegen ist die Warnung aus den baltischen Ländern vor Russland immer besonders prägnant, immer besonders scharf und auf den Punkt formuliert. Und was sich eben sehr verändert hat, das nehme ich so wahr, ist, früher hat man immer ein bisschen gesagt, ach, das Baltikum, kleine Länder, ja, regt euch nicht so auf.
You know, we were told that, look, you know, you have to calm down, you have your history behind you, you know, we can argue with Russians and, you know, we have this agreement in place.
Also wenn der litauische Außenminister auf der europäischen Bühne spricht und vor Moskau warnt, hören alle genau zu.
We've been telling to everybody that was willing to listen that Russia is not going to stop. We have not seen the last of them.
Und der litauische Außenminister Landsbergis spricht so davon, dass Moskau, das Putin-Regime ja bereit ist, all in zu gehen. Also, dass man jenseits jeglicher Vernunft und jedes Verstands die Chance sieht, dass Moskau zu weiterer Aggression bereit ist.
Mhm. Okay, also seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine fühlen die sich jetzt ernster genommen.
Wenn wir im Baltikum unterwegs sind, hören wir ganz, ganz oft, endlich hört ihr auf uns. Also die Warnung vor Moskau, vor weiteren Aggressionen Russlands, die gibt es im Baltikum seit vielen Jahren. Die Menschen verweisen dort auf ihre eigene Geschichte, sagen, wir wissen, was das bedeutet. Deswegen lasst uns vorsichtig sein, lasst uns alles tun, damit wir verhindern können, dass es zu einer weiteren Aggression kommt. Ich dachte dann immer, naja, das sind vielleicht die älteren Menschen, die das erlebt haben mit der Sowjetunion, die diese dunkleren Kapitel in ihrer eigenen Familiengeschichte haben. Mhm. Aber ich bin dann in Vilnius auch mal in eine Schulklasse gegangen, weil ich wissen wollte, wie sehen das eigentlich Kinder und Jugendliche? Anders als so zu meiner Schulzeit ist das Besondere an dieser Schule, an der ich unterwegs war, dass die Lehrer ihre eigenen Klassenzimmer haben. Und ich habe dort Algis Pitautas besucht, das ist ein Geschichtslehrer und er hat da seinen eigenen Geschichtsraum. Und da bin ich reingekommen, er war kurz davor, eine 6. Klasse zu unterrichten, also 12-jährige Kinder, großes Tuva-Wu, dass wir da vom deutschen Fernsehen und vom deutschen Radio kommen. Die haben erstmal unsere Kamera sehen wollen, mal ins Mikrofon gesprochen. Und dann ist mir ein Riesenwandgemälde aufgefallen, was im Rücken dieser Klasse war. Riesengroß, etwa 2-3 Meter groß, also hoch und breit. Und da waren 3 Köpfe zu sehen. Und dann habe ich Algis gefragt, und wer sind die? Habe ich noch nie gesehen. Und dann hat er mir erklärt, das sind Helden des litauischen Befreiungskampfes. Es gab eine Partisanengruppe, die nennen die Litauer die Waldbrüder. Und die haben gegen die Rote Armee damals gekämpft. Aus den Wäldern, da haben sie sich versteckt, haben immer wieder versucht, die Rote Armee zu attackieren. Und bis heute sind das Nationalhelden.
Also Ende des Zweiten Weltkriegs war das und kurz danach.
Und dieser Kampf gegen eine okkupierende Macht, das ist nicht nur in diesem Geschichtsunterricht zu sehen, sondern das wissen da selbst die 12-Jährigen.
Also das ist anscheinend immer noch ganz schön verankert da, ganz schön präsent.
Genau, und da ging es in diesem Geschichtsunterricht um die NATO. Vor einem Jahr gab es einen NATO-Gipfel in Vilnius. Das ist jetzt nicht so im Interessensgebiet eines 12-jährigen Kindes, dachte ich. Aber als der Lehrer gefragt hat, und erkennt ihr die? Hat die Hälfte der Klasse gesagt, ja, das war doch der NATO-Gipfel bei uns in der Stadt. Also man macht es A im Unterricht, das finde ich schon mal bemerkenswert, und B haben sich diese Kinder schon mal damit auseinandergesetzt.
Ja, Litauen ist ja seit 20 Jahren Mitglied der NATO. Übrigens, morgen schauen wir uns bei 11KM das NATO-Bündnis ganz genau an, denn morgen am 4. April wird es 75 Jahre alt. Jetzt zoomen wir aber mal wieder rein nach Litauen, ins Klassenzimmer in der Hauptstadt Vilnius.
Habe ich diese 12-Jährigen gefragt, sag mal, wie seht ihr das eigentlich? Habt ihr Angst vor einem weiteren Krieg? Und viele dieser Kinder sagten, ja. Also ich habe mit einem 12-jährigen Mädchen gesprochen und die sagt, ja, also wir kriegen mit. Russland hat die Ukraine angegriffen, die Ukraine versucht sich gerade zu verteidigen und ich habe Angst, dass sowas auch hier passieren kann.
Ich meine, ja, labai didelė tikimybė, nes Rusija.
Also natürlich in ihrer Sprache ausgedrückt, aber das fand ich irgendwie beklemmend und hat mich auch sehr traurig gemacht, dass sich 12-jährige Kinder mit so einem Thema auseinandersetzen müssen und dass sie vor allen Dingen eine echte Sorge haben, dass es auch in ihrer Heimat passieren kann.
Wie sehr beeinflusst denn der Krieg in der Ukraine sonst das Leben und den Alltag dort in Litauen?
Also in Litauen sprechen alle Menschen, die ungefähr so in meinem Alter sind, 40 plus, auch die russische Sprache aufgrund der Geschichte und weil man das früher an der Schule gelernt hat. Es gibt sogar russische Schulen. Mittlerweile merkt man, dass der Krieg in der Ukraine einen Einfluss hat auf den litauischen Lehrplan, weil man gesagt hat, Russisch streichen wir von den Sprachen, die wir hier unterrichten. Es ist viel, viel wichtiger, dass die Kinder Spanisch lernen oder andere EU-Sprachen, sagte mir der Lehrer, den ich dort getroffen habe. Dann gibt es natürlich viele Denkmäler im gesamten Baltikum, die an die damalige Befreiung durch die Sowjets erinnern sollen. Die alten Statuen von Lenin und so weiter, die hat man nach der Unabhängigkeit schon gleich weggesägt oder in irgendeinen dunklen Park gestellt. Die wollte man da schon nicht mehr sehen. Aber was es immer gab, waren Denkmäler, die an die Befreiung erinnert haben. Die Rote Armee hat ja damals auch Litauen von der Wehrmacht befreit. Und die gab es immer. Die gab es immer im Stadtbild, in Vilnius oder an anderen Orten. Und die hat man beseitigt. Und wir dürfen nicht vergessen, in Litauen, wie in den anderen baltischen Ländern, leben Menschen, die in der Sowjetunion sozialisiert sind, die sogenannte russische Minderheit. Und die fanden das in Teilen nicht so gut, dass diese Erinnerung quasi ausradiert wird und dass man diese Denkmäler eben entfernt.
Ja, der Kreml übrigens auch nicht, ne? Also Russland hat im Februar sogar Estlands Regierungschefin Kaja Kallas zur Fahndung ausgeschrieben und auch weitere Regierungsvertreter baltischer Staaten und laut Kreml unter anderem deswegen, weil diese Denkmäler eben beseitigt worden sind, wegen feindlicher Handlungen gegen die historische Erinnerung und gegen Russland. Also das wurde gar nicht gern gesehen. Aber du sagst, auch anscheinend dann innerhalb des Landes. Hat das richtig zu Konflikten geführt oder was ist da passiert?
In der Schule in Vilnius habe ich ein neues Wort gelernt, was ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Der Lehrer hat dort von einer Desowjetisierung gesprochen. Also man will, dass wirklich diese Altlast, das ist die litauische Perspektive, diese Altlast der Besatzungszeit, als man ihnen die Freiheit und Unabhängigkeit genommen hat, loswerden. Aber ein kleiner Teil der Bevölkerung ruft dann nicht Hurra und findet das in Wahrheit nicht so gut. Es gibt einen kleinen Ort, der heißt Rudninkai, und den sollte man sich aus deutscher Perspektive merken.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat mit seinem litauischen Amtskollegen Anušauskas ein Papier unterzeichnet, das die dauerhafte Stationierung von 5000 Bundeswehrangehörigen in Litauen regelt. Die robuste und kriegstüchtige Brigade soll bis 2027 voll einsatzbereit sein und die NATO-Ostflanke stärken. Es ist das erste Mal, dass Deutschland dauerhaft Truppen im Ausland stationiert.
Und die brauchen Platz zum Üben. Und dieser Platz wird gerade vorbereitet, neben dieser kleinen Stadt, neben diesem kleinen Städtchen Rudninkai. Mhm. Und das Besondere fand ich an Rudninkai, dass dort fast keine Litauer leben. Ich bin da hingefahren und wollte mich mit dem Bürgermeister treffen, um mal zu hören, wie findest du das, dass da jetzt demnächst ein Truppenübungsplatz in deiner Nachbarschaft ist? Und dann kommen wir da in dieses Gemeindebüro und dann höre ich da nur Russisch. Und der Gemeindevorsteher sagt, er selbst komme aus Polen, aber gehört eben auch irgendwie zu dieser russischen Seite, sprach auf jeden Fall nur Russisch. Also unser Producer konnte auf Litauisch nichts mit dem Ausrichten des Interviews, komplett auf Russisch geführt worden. Und das liegt natürlich so ein bisschen an der Geschichte, als Litauen zur Sowjetunion gehörte. Da sind dort viele Arbeiter aus der Sowjetunion gekommen, die von der Holzindustrie gelebt haben. Man hat dort Torf abgebaut. Die sind dann einfach geblieben und dann haben die Sowjets, also die sowjetische Armee hat damals dort auch geübt. Es war schon mal ein Truppenübungsplatz. Dort haben sowjetische Piloten das Abwerfen von Bomben geübt. Und auch von denen sind einige geblieben. Und so kam eben eine ganz besondere Zusammensetzung dieses kleinen Städtchens zustande, wo eigentlich hauptsächlich russischstämmige Menschen leben und kaum Litauer. Und ein paar Meter weiter wird demnächst die NATO trainieren.
Ja, und wie steht dann diese Gemeinde in diesem Dorf Rudninkai dazu, diese russische Minderheit?
Der Gemeindevorsteher, mit dem ich da gesprochen habe, der hat zwischen den Zeilen schon durchblicken lassen, dass die Russischstämmigen in seiner Gemeinde nicht immer sehr begeistert sind von dem, was der sogenannte Westen macht. Es gibt immer mal so Aktionen, dass eine russische Fahne aufgehängt wird am Wasserturm, hat er uns erzählt. Oder dass man irgendwie nach 1-2 Bier so ein bisschen sich von den Emotionen treiben lässt. Und dann sagt er aber, versucht die russische Gemeinde das irgendwie zu regeln und den Ball wieder irgendwie runterzukriegen. Man spürt, da brodelt etwas, das wird auch nicht laut gesagt, sondern man muss so ein bisschen nachbohren. Und ich glaube, die Menschen sind dort nicht begeistert, dass jetzt demnächst NATO-Soldaten da üben. Das ist natürlich auch eine Belastung für jeden, der in der Nähe von einem Truppenübungsplatz wohnt im Übrigen, weil da knallt und kracht es jetzt gewaltig. Das finden die Leute in Rudninkai nicht besonders gut. Mhm. Offiziell hat der Gemeindevorsitzende natürlich gesagt, wir müssen hier in Freundschaft leben. Damit meinte er die ganze Region. Aber ich glaube, bei dem einen oder anderen grummelt es insgeheim.
Das ist eben nicht nur eine geografische und geopolitische Grenze dort, wo eben der sogenannte Westen und Russland aufeinandertreffen, sondern ja irgendwie auch kulturell. Was würdest du denn jetzt sagen, nachdem du dort warst? Fühlen die sich dort eher dem Westen zugehörig oder eher Russland?
Also, wenn man das gesamte Land betrachtet, dann ist die absolute Mehrheit dem Westen zugewandt. Litauen hat sich immer als ein europäisches Land verstanden, was seit den 90er Jahren auch konsequent diesen Weg Richtung Westen gegangen ist. Seit Ende der 90er Jahre war Litauen frei und unabhängig und konnte wieder zurück in die europäische Gemeinschaft. So hat es zumindest der litauische Außenminister Landsbergis formuliert.
We used to repeat on and on that Lithuania is not joining the European family, but is returning to. And this is the cultural deep understanding that is in our DNA, that we were torn out twice from Europe to join something else, something different, something against our will. and we will to go back.
Bei den russischen Minderheiten muss man immer so ein bisschen darauf schauen, wie lange leben sie, wie sind sie sozialisiert und welche Familiengeschichte gibt es, welche Medien konsumieren sie auch. Es ist ja ganz interessant, dass viele auch noch ein bisschen an dem russischem Fernsehen hängen oder russisches Radio hören, auch wenn das jetzt immer schwerer wird. Aber sie sind mit ihrer Gedankenwelt, mit ihrem sogenannten Mindset manchmal noch in einer anderen Welt. Wenn wir jetzt als ARD-Journalisten daherkommen und bei diesen unangenehmen Punkten nachhaken, das spüre ich schon. Also das ist kein Thema, über das die reden wollen. Na, das wird schon alles. Und was willst du denn jetzt? Problematisiere doch jetzt nicht alles. Wir leben hier doch in Frieden. Was wirklich in den Köpfen vorgeht, das kann natürlich keiner wissen. Aber was auch zur Wahrheit dazugehört, die leben ja sehr lange in Litauen, damit auch in der Europäischen Union und sind auch sehr zufrieden mit diesem Leben. Also haben ja tolle Jobs und so weiter. Sie kennen die Vorzüge des Lebens in der Europäischen Union, haben aber eben noch manchmal diesen Draht in die andere Welt und hören die Darstellung Moskaus, die natürlich nicht stimmen.
Also Christian, du hast jetzt viel darüber erzählt. Woher kommt dieser baltische Blick auf Russland? Was würdest du jetzt sagen nach deiner Recherche vor Ort? Wie leben die Litauer mit dieser aktuellen Bedrohung?
Die Menschen in Litauen leben mit einer großen Sorge, dass auch ihnen etwas passieren kann. Sie sagen, wir, und damit meinen sie, wir als Europa verteidigen unsere Freiheit, gerade in der Ukraine. Die Solidarität ist riesengroß. Egal, wo ich unterwegs bin, sind riesengroße ukrainische Flaggen an den Gebäuden. Menschen, die eine Stecknadel eingesteckt haben, die Litauer wie auch die anderen baltischen Länder unterstützen die Ukraine manchmal mehr als viele anderen westlichen Länder. Und das hat natürlich den Grund der eigenen Geschichte, dass die Menschen sagen, wir wissen, was das bedeutet, unter der Knute damals der Sowjetunion oder heute Russlands zu stehen. Wir wollen, dass sich das nie wieder wiederholt. Und deswegen nimmt man jede Drohung aus Moskau sehr, sehr ernst. Und deswegen ist es ein wichtiges Zeichen, dass sich das Land auch selbst verteidigen kann, dass es zur NATO gehört, dass auch die NATO sich bekennt zum Baltikum und immer wieder gesagt wird, wir verteidigen im Fall des Falles eben auch das Baltikum. Das ist für die Menschen eklatant wichtig für ihre eigene Sicherheit.
Christian, vielen Dank dir.
Vielen Dank, Viktoria.
Mit der NATO beschäftigen wir uns morgen zu ihrem 75. Geburtstag ganz ausführlich bei 11KM. Die Folge findet ihr dann natürlich in der ARD-Audiothek oder wo ihr uns sonst gerade hört. Wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr und wir freuen uns drüber. Korrespondent Christian Blenker berichtet für die ARD über Skandinavien und das Baltikum. Seine Europa-Reportage über seine Litauen-Reise packen wir euch in die Shownotes. Genau wie den zu unserem Podcast-Tipp Streitkräfte und Strategien mit regelmäßigen Infos zur Sicherheitspolitik und der aktuellen Lage in der Ukraine. Der Podcast will die ruhige Antwort sein auf die vielen beunruhigenden Nachrichten. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Alexander Gerhardt, Fabian Zweck, Jonas Teichmann und Jacqueline Bretschek. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena Gürtler. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Tschüss.